herzlich willkommen bei Into the Bears Bamboozle, eurem offiziellen German Bears Cave e.V. Podcast. Ich bin euer heutiger Host, der Matthias, und mit mir, wie üblich, am Start sind Marc und Arne. Marc, Arne, ich freue mich auf die Folge. Ich hoffe, ihr habt auch Bock.
Ja, moin. Ja, hör mal, wie geht's euch? Mir geht's fantastisch. Ich habe richtig Bock. Mal wieder ein bisschen Draft-Content mitgebracht und ja, bezogen auf die Top-Notch dieser Draft-Klasse. Ich habe auf jeden Fall Bock, sind ein paar spannende Prospects dabei.
Ja, du sagst es schon genau richtig, sind ein paar spannende Prospects dabei. Und natürlich gucken wir den Blick auch auf das, was für die Bears wirklich interessant ist im Endeffekt. Und ja, ich bin super gespannt, habe echt Bock.
Yes, das ist doch, hört sich doch schon mal gut an. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, habe ich noch eine kleine Sache, und zwar zu den Top 30 Visits von den Bears. Erstmal die herausragende Meldung, sage ich mal. Caleb Williams hatte seinen Top 30 Visit bei den Bears. Beim gemeinsamen Dinner von Caleb mit den Bears waren sowohl Personal vom Front Office als auch aktuelle Spieler aus dem Kader dabei. Genaueres, welche Spieler im Detail dabei waren, wurde nicht geleakt. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass DJ Moore dabei war. Weiß da von euch einer weitere oder habt ihr auch nur DJ Moore gelesen? Okay. Ja, also DJ Moore war auf jeden Fall dabei. Er war rein zufällig auch am Gebäude, als Caleb Williams da war. Das ist dann, ja, es ist schon ganz gut, dass hier gleich mal ein bisschen Bekanntschaften geschlossen werden. Keenan Allen war ja beim Pro Day auch schon da. Also unsere Standout-Receiver werden schon mal ein bisschen familiar mit unserem vermutlichen nächsten Quarterback. Caleb wird sonst kein weiteres Team mehr besuchen bei seinen Top 30 Visits. Chicago ist das einzige Team. Das untermauert doch nochmal, was wir alle spätestens seit dem Abgang von Justin Fields vermuten und was man so hört, oder?
Da würde ich dir voll zustimmen, Matze. Es zeigt einfach genau, wo es hinläuft, und ist das, was eigentlich auch schon alle vermutet haben, wie du es ja schon gesagt hast. Und ich glaube, ja, es ist auch eine gute Sache von den Bears und von Caleb, dass man da gar nicht mehr so großartig dran rumspielt. Ja, also ich hoffe auch, dass man am Draft Day dann nicht die vollen 10 Minuten ausnutzt. Wir sitzen und wissen, okay, komm Leute, wir wissen alle, was ihr nehmt, verlängert nicht unsere Nacht, weil von uns ist es ja einfach wieder spät, unnötig, und nehmt einfach direkt Caleb oder lasst euch von mir aus 5 Minuten Zeit und besprecht schon mal vielleicht, was ihr mit anderen Teams an neuen machen könnt, wenn ihr zurücktraden wollt oder hoch. Das ist ja immer die andere Sache.
Ja, also ich glaube, das zeigt alles in die Richtung, die wir schon seit Wochen jetzt spekulieren, und ja, dass er sich mit keinem anderen Team trifft, untermauert das nochmal. Ich habe noch ein paar andere Namen mitgebracht, die bei den Top 30 Visits von den Bears quasi eingeladen wurden, sind alle mit Quellen bestätigt. Entweder sie haben sich schon mit den Bears getroffen oder werden sich noch mit den Bears treffen. Ich lese jetzt mal alle durch, sind auch viele Namen dabei, die ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Würde ich einfach mal so stehen lassen und einfach mal für euch als kleine Info. Quarterback Caleb Williams, USC. Wide Receiver Malik Nabers, LSU. Wide Receiver Romo Odunze, Washington. Defensive End Dallas Turner, Alabama. Tight End Brock Bowers, Georgia. Offensive Tackle Tyler Guyton, Oklahoma. Defensive End Job Robinson, Penn State. Interior Offensive Lineman Graham Barton von Duke. Offensive Tackle, jetzt wird spannend, Kieran Amegadische.
Ich hätte es nicht besser sagen können.
Ja, gut. Von Yale, machen wir mal weiter. Interior Offensive Line Zach Frazier, den Namen hat man doch schon öfter gehört, von West Virginia. Tight End Ben Sinnott, Kansas State. Running Back Dylan Lorb, New Hampshire. Und dann noch vier Cornerbacks sogar. Cam Hart, Notre Dame. Nehemiah Pritchett, Auburn. Elijah Jones, Boston College. Und Cornerback Andrew Phillips, Kentucky. Und noch ein Wide Receiver Jaquan Jackson, Tulane. Ja, viele Namen, die wir noch nie so gehört haben. Klar, die Spitze hat man natürlich gehört und ist in aller Munde in der Draft-Coverage, aber ja, geht euch auch so. Oder ein paar Namen dabei, wo man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte?
Ja, das schon. Was ich gelesen und gehört habe, ist, dass zum Beispiel für Joe Ault jetzt kein Top-30-Visit geplant ist, aber weil er ja quasi in der Nähe ist, wird man da eine andere Art von Treffen organisieren. Das heißt, da wird sich Joe Ault auf jeden Fall angeguckt, nur jetzt nicht unter dem, ich sag mal, Deckmantel Top 30 Visit.
Genau, das sind die sogenannten Local Visits. Ich glaube, das sind quasi die Colleges um die Stadt Chicago rum, also Northwestern, Illinois und auch Notre Dame zum Beispiel. Die gelten dann nicht als offizielle Top 30 Visits, sondern gelten als Local Visits und zählen da quasi nicht dazu. Das mal zu den Top 30 Visits. Ich glaube, ja, man lädt einfach viele ein, man lernt viele kennen und was es dann im Endeffekt bedeutet. Ich denke, da muss man jetzt nicht über jeden reden und wir können zum eigentlichen Thema kommen. Unser eigentliches Thema, Marc hat es vorhin schon eingeleitet, Top 10 Big Board der Draft Prospects von unseren Chicago Bears. Es geht, wie letzte Woche in der Folge schon angekündigt, geht's weiter mit unserer Draft-Coverage. Letzte Woche haben wir mit unseren Mock-Drafts reingestartet und diese Woche machen wir weiter und schauen da so auf unser subjektives Top-10-Bigboard der besten Prospects für unsere Bears. Also es ist Bears-related. Es geht jetzt nicht um allgemeines Bigboard, sondern es geht schon spezifisch um die Bears. Und eine Besonderheit dazu noch, die Quarterbacks werden ausgelassen. Also wir werden uns die Top-10-Spieler anschauen ohne Quarterbacks und vor allem mit Bears-Bezug. Also um das vielleicht noch zu erläutern, in den allgemeinen Big Boards ist vielleicht ein Cornerback an 9 oder ein Cornerback in der Top 10 dabei. Muss jetzt bei den Bears nicht zwanghaft so sein, weil wir vermutlich auf Cornerback in den ersten Picks oder zumindest in der ersten Runde nicht viel machen werden. Wir haben Jalen Johnson extended, wir haben Kyler Gordon im Slot und wir haben Tyrick Stevenson und Terrell Smith an 2 und an 3. Dementsprechend ist das, was den Bears-Bezug angeht, nicht die relevante Position. Genau. Wir werden von 10 auf 1 runtergehen. Marc und Arne haben die Big Boards dabei. Ich werde das als moderierende Instanz quasi mit euch durchsprechen. Ja, Jungs, ich glaube, ich habe genug geredet. Lass uns ins Thema reinkommen. Arne, was ist denn deine Nummer 10?
Meine Nummer 10. Und ehrlicherweise habe ich die an der Stelle auch nur wegen dem Value, weil es ist einfach keine wie heißt das so schön? Top Value Position, keine Premium Position. Und zwar habe ich an 10 Brock Bowers, Tight End von Georgia, weil er für mich einfach das mitbringen kann, was vielleicht auch noch ein dritter Receiver mitbringen könnte. Zwar einfach Sicherheit für Caleb und noch eine Anspielstation, noch eine Waffe, einen willigen Blocker, der aber nicht gefragt wird, wie Cole Kmet, so der krasse Bulldogge im Blocking zu sein, sondern eher dann doch für die Bewegung, fürs Passing, fürs Cat zuständig ist. Und deswegen ist er für mich, sollte eins von den anderen Prospects nicht mehr da sein, oder man hat doch Bock, noch irgendwie einen Passcatcher zu kriegen, vielleicht auch später, dann Brock Bowers.
Was sagst du, Mann? Ja, spannend. Sticht. Brock Bowers ist auch die 10 auf meinem Big Board. Und fangen wir mal, also du hast schon einiges gesagt, ne? Aber allein rein physisch da anzufangen. Brock Bowers ist halt auch gerade mal 21 Jahre alt, wird auch zum Start der kommenden Season 21 Jahre alt sein. Ist 6'3 groß, 243 Pfund und ja, mit Abstand der beste Tight End der Klasse. Ich glaube, so seine großen Stärken ist so ein bisschen sowohl seine Allround-Fähigkeit als auch seine Yak-Ability und die Möglichkeit, gerade auch so in Scramble-Plays immer offen zu sein über die Mitte des Feldes. Der war halt über seine ganze College-Karriere extrem produktiv. Die ganze Georgia-Offense lief quasi über Brock Bowers. Ist halt ein krasser Athlet, extrem sichere Hände, absolut zuverlässig. Und ja, dann denke ich, wie gesagt, guter Blocker, vor allem hat technisch noch Luft nach oben, aber ja, körperlich muss er ein bisschen drauflegen. Genau, im Blocking ist er im Run-Game ist er ziemlich gut, im Pass-Blocking, abgesehen von Screams etc., muss er vielleicht noch ein bisschen was draufpacken, aber sonst absolut talentiert, kann eine absolute Waffe sein, absolutes Big-Play-Threat.
Ja, schon mal sehr spannend, dass ihr gleich an 10 den ersten Stich habt. Brock Bowers, ich glaube, ein super, super Teil, und ihr habt es gerade schon erläutert. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen Abwechslung dabei, aber ich bin positiv gespannt.
Marc, ja, ich finde es halt aber schön, dass wir uns einig sind, bevor wir jetzt mit dem 9. Pick weitermachen. Sorry, Marc.
Ja, ist natürlich auch schön. Wenn man sich einig ist, ist natürlich auch gut. Schöne Harmonie. Marc, mach doch gern mal mit deinem 9. Platz 9 weiter.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon auseinandergehen. Ich weiß, dass wir gleich auf jeden Fall nochmal auseinandergehen werden. Aber jetzt habe ich einen Spieler, Premium-Position, und ein Spieler, der letztes Jahr schon hätte in den Draft gehen können und auch schon, glaube ich, hochgegangen wäre. Ich bin an 9 mit Jared Verse aus Florida gegangen. Arne, hast du den drin oder kommt der noch bei, oder ist der bei dir rausgefallen?
Nee, der kommt auf jeden Fall bei mir noch. Also ich habe den auch nie technisch ein bisschen höher gesehen als du.
Ja, perfekt. Dann würde ich doch einfach sagen, gucken wir uns den später an, wenn du den höher hast. Dann kannst du nämlich die positiven Punkte gleich ein bisschen rausarbeiten. Da gucke ich ein bisschen aufs Negative. Dann gucken wir doch mal, wen du an 9 hast.
Ich habe an 9, ehrlicherweise, weil ich habe es ja ein bisschen eingekürzt. Ne? Ich bin da auch ein bisschen anders rangegangen und habe da gesagt, okay, gut, das Value ist zwar nicht da, aber der Need in der Theorie schon für einen jungen, sehr, sehr talentierten Center mit Jackson Powers Johnson ist sicherlich nicht die Top 9 Talent Player in dem ganzen Draft, aber für das, was ich für die Bears sehen würde, in der ersten Runde grundsätzlich schon mein 9. Spieler.
Ja, können wir gerne drüber reden, kommt bei mir zwar noch, aber ich kann ja schon mal spoilern, ich habe ihn nicht so viel höher, ich habe ihn auf 7.
Ah ja.
Und ich bin halt auch ein Riesenfan, aber dann fang du noch mal an mit JPJ aus Oregon, 6'3", 328, wobei die Maße ja auch immer so ein bisschen auseinandergehen. Die einen haben Werte vom Combine, die anderen noch aus dem College. Dann gibt's natürlich irgendwelche Maße aus dem Pro Day. Arne, erzähl uns was über JPJ.
Ja. Ja, also der Mann ist einfach ein Tier. Er ist ein Menschenbeweger an der Line of Scrimmage. Er steht in der Mitte wie ein Fels in der Brandung und schiebt quasi weniger wie ein Fels, aber mehr das Wasser aus dem Weg für das, was da kommt an Running Back, und beschützt seinen Quarterback entsprechend gut in der Mitte. Er ist super intelligent, er hat einen hohen IQ, einen Football-IQ, O-Line-IQ, hat eine gute Grip-Strength und entsprechend, er hat zwar etwas kürzere Arme, aber das macht er einfach mit seinem IQ weg und mit seiner Mentalität, seine Mentalität, dass er einfach ein bisschen wie Tevin Jenkins Menschen, Anführungszeichen, zerstören will, ja, an der Line of Scrimmage.
Ja, JPJ, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Man hat sich natürlich schon relativ früh, auch vor der Free Agency aus Bears Sicht, mit der Center-Position befasst. Und da ist Jackson Powers Johnson für viele immer weiter das Board geklettert. Hat an sich erstmal einen guten Frame und eine gute Athletik bzw. Agility und Power. Und was du eben gesagt hast, er bewegt Menschen. Ich habe immer so unter Quotes gelesen, Ironhead, ja, daneben starke Hände, einen massiven Punch. Kann auch gegen Double Teams bestehen, ist mit Abstand der beste Center im Draft in meiner Wahrnehmung, ich glaube auch für viele andere. Ein fluider Mover ist jetzt nur auf der anderen Seite nicht unbedingt die Art von Spieler, die so in Ryan Poles Beuteschema grundsätzlich passt, weil das nicht dieser kleine twitchy Athlet ist. Er ist zwar ein fluider Mover, aber ist noch ein bisschen upright, ist recht groß, ist recht schwer. Das ist halt die Frage, ob Ryan Poles das ja so schätzt und gerne in seiner Offensive Line haben will. Aber für mich ein Riesenspieler. Ich sehe so ein bisschen jetzt nicht vom Spielertyp den Vergleich, aber vom Impact, den so ein Center haben kann. Wir sehen, was Creed Humphrey nach seinem Draft in Kansas City mit dieser Kansas City Chiefs O-Line gemacht hat. Ein absoluter Anker in der Offensive Line. Sowohl für die ganze O-Line als auch für den Quarterback ein absolut wichtiges Piece. Von daher JBJ auf jeden Fall zu Recht bei dir. An 9, bei mir an 7.
Ja, und wenn ich ganz kurz nochmal sagen muss, ne, ich meine, du hast recht, klar, vom per se Spielertyp her, so wie wir es bisher gesehen haben, mag er vielleicht nicht ganz passen, aber ich glaube, dass er doch das Talent hat und vor allem auch die Finesse hat, auch in einem so einem Zone-Gap-Scheme, in so einem Zone-Scheme, Zone-Run-Scheme, da gut durchzuhalten in der Mitte der O-Line und da entsprechend das durch seine Intelligenz wegmachen kann.
Ja, Jackson Powers Johnson, wir hatten es letzte Woche auch schon im Mockdraft, haben wir ihn auch schon thematisiert. Ich glaube, so ein typischer Name, wenn es zu einem Downtrade kommen sollte, ist, glaube ich, Jackson Powers Johnson einer der ganz, ganz großen Namen, wo wahrscheinlich sehr interessant werden könnte für die Bears. Arne, ich dachte gerade, dass du mit deiner Einleitung, dass du doch auf Cornerback gehst. Ich mache hier am Anfang voll das Statement mit, ja, nee, Cornerback kommt hier nicht im Big Board, dann auf einmal, aber haben wir doch mal Glück gehabt. Wir sprechen uns da einfach mal gut ab, das ist überragend.
Ja.
Marc, mach doch gerne mal weiter mit deinem Platz 8, weil 7 ist bei dir ja auch Jackson Powers Johnson. Dann vielleicht, wen hast du denn auf 8?
Ja, ich habe mich dann jetzt auf 8 auch wieder auf eine Premium-Position bezogen und ist überraschenderweise, also stand jetzt glaube ich nicht, aber im Vorfeld der Draft-Evaluation nicht das Top-Prospect auf seiner Position. Für mich zumindest. Ich habe mich auf 8 für Olufashanu, Left Tackle von Penn State, entschieden. Arne, hast du den auch? Kommt er bei dir noch? Ist er bei dir rausgefallen?
Der ist ehrlicherweise bei mir rausgefallen, ja.
Ja, wunderbar. Dann lass. Ja? Ja. Dann lass mich doch ein bisschen was zu Olu erzählen. Olufashanu, Penn State, 6'6 groß, 312 Pfund, ist beim Combine 5'11'40 gelaufen, ist für so einen massiven Typen absolut stark. Er hat so prototypische Maße und ist ein absoluter Finesse-Spieler. Er galt letztes Jahr schon als das Top-Tackle-Prospect, was in die NFL kommt. Hat das auch soweit bestätigt, wenn da nicht noch einer wäre, der vielleicht im Gesamtpaket noch besser wäre. Aber Olufashanu bringt eine unglaubliche Upside mit und auch wenn er Stand jetzt noch nicht der beste Tackle im Draft ist, hat er für mich absolut das Potenzial, der beste Tackle im Draft zu werden. Er hat vielleicht sogar am ehesten dieses absolut natürliche Footballspiel. Er hat sowas Natürliches in seinem Spiel, vor allem in Pass Pro. Das sieht man an seinen Händen, an seiner Footwork, die extrem präzise ist. Der kommt richtig, richtig gut aus dem Snap. Und deshalb mag ich ihn einfach richtig gerne, weil er so eine gute Technik schon hat und da immer noch so viel Luft nach oben ist. Was ich so ein bisschen an Concerns bei ihm habe, ist, dass er ein bisschen, ja, wir kennen diese Bezeichnung von Justin Fields schon, weil er so ein bisschen robotic im Run-Blocking ist. Da wirkt er manchmal ja noch ein bisschen zu, oder er denkt zu viel nach und das wirkt dann manchmal so abgeklärt oder abgehackt. Muss dann manchmal auf jeden Fall besser finishen. Aber wie gesagt, hat ein wahnsinniges Ceiling, hat ultra viel Talent, hat Wahnsinnsmaße. Deshalb für mich Olufashanu, talent-wise, gehört er für mich rein und kann einer der besten, für mich einer der besten Left Tackle der NFL werden sogar.
Marc, wie siehst du denn die Chance, dass Olufashanu jemand für die Bears wäre? Weil Olufashanu wird man jetzt meiner Meinung nach nicht an 9 draften, also wenn, dann wäre es in Verbindung mit einem Downtrade. Wie siehst du da die Chance, dass man sich gegen Edge oder gegen Wide Receiver oder auch gegen Center entscheidet und dann doch auf Olufashanu geht?
Ja, es gibt für mich grundsätzlich nur 2 Spieler, für die es sich wirklich, ja, 2 realistische und meinetwegen 3 bis 4 Spieler, für die es sich lohnt, an 9 zu bleiben. Für den Rest würde ich nämlich gerne einen Backtrade sehen. Wenn man zurücktradet, weil es gibt gerade so um den Tackle 2 Spot viel Diskussion. Da gibt's einige sehr, sehr interessante Spieler und ich glaube, wenn man, ja, ich sag mal 2 bis 5 Spots zurücktradet, glaube ich schon, dass Olu da eine Option sein kann. Vor allem, weil du mit Daniel Wright diesen Mauler auch vor allem im Run-Game hast und dann diesen Pass-Protector, diesen Technician, diesen klassischen Left-Tackle auf der anderen Seite. Ich glaube, dass das ein Gedanke ist, den sich Ryan Poles machen sollte, weil für mich der drittbeste Tackle ist auf jeden Fall ein Right-Tackle.
im Draft. Und ja, mit Olufashanu, glaube ich, würdest du in der Range 9 bis 15 danach, wird er hundertprozentig weg sein, je nachdem, was die Teams so, ja, wie die ihr eigenes Board haben, wie sehr so evaluiert wird, nehmen müsstest und kriegen könntest. Aber ich glaube, ich würde es nicht ausschließen tatsächlich.
Ja, spannender Gedanke. Ich glaube, Fashanu ist jemand, den wir während der Saison immer wieder mal gehört haben von Leuten, die man vielleicht draften könnte. Aber als Prospect kam er jetzt so die letzten Wochen nicht viel auf. Vor allem auch nicht bei uns. Deswegen, der Gedanke ist ganz interessant. Deswegen habe ich da mal nachgefragt. Arne, wer ist denn bei dir auf der 8?
Bei mir auf der 8 ist, und da bin ich ehrlich, also sowas wie Fashanu, der hätte mir sicherlich auch ganz gut gestanden, so an 8. Ich hätte ihn, glaube ich, wenn ich ihn reingenommen hätte, irgendwo dahin eingeordnet. Dafür war mir die Position aber nicht, dann in dem Moment nicht wichtig genug für die Bears in dem Moment. Ich habe an 8 Latu, den Vornamen kann ich nicht aussprechen.
Layatu Latu.
6'5", 259 Pfund von den UCLA Bruins. Er ist wohl der im Draft der drittbeste Edge-Rusher, würde man sagen, was grundsätzlich jetzt das Talent-Level angeht, hat aber, glaube ich, das meiner Meinung nach das größte Upside, weil ja, seine Länge, er ist ein bisschen kürzer als die anderen Pass-Rusher, er hat aber dafür sehr gute Quickness, sehr gute Agility, vor allem auch dann, um über die Interior reinzukommen, hat sehr schnelle und präzise Hände und vor allem, was ich glaube sehr underrated ist oder sehr underrated sein kann, nicht nur raw athletic ability, sondern vor allem auch schon jetzt einen ganz guten Werkzeugkasten, was Pass Rush Moves angeht. Und das könnte im Endeffekt etwas sein, womit er sich früh schon durchsetzen kann, wenn er sich nicht nur auf seine Athletik verlässt, wo wir Beispiele haben, wie zum Beispiel, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es gibt genug Beispiele, die sich nur auf ihre Athletik verlassen haben und nicht mit der nötigen.
Chop Robinson für mich zum Beispiel so einer. Es gibt zum Beispiel Experten, die ihn deutlich höher haben. Ich beispielsweise nicht, aber das ist so ein Spieler, der sehr, sehr viel über seine Explosivität macht. Ja.
Ja, genau. Und das hebt im Endeffekt dann die guten Prospects von den Top-Prospects ab, dass du sagst, okay, ich habe auch Technik dabei und nicht nur meinen Körper. Und das wird im Endeffekt auch etwas sein, was ihnen sicherlich in der NFL auch um einiges weiterhilft, wenn er denn auch fit bleiben kann.
Arne, wir wollen ja jetzt noch nicht unsere kompletten Rankings machen, deshalb muss ich mal da Matze ins Boot holen. Weil ich glaube, dass wir alle drei die Edge-Rusher unterschiedlich gerankt haben könnten. Matze, wie ist denn deine Top 3 der Edge-Rusher?
Wir haben das heute auch auf Social Media gepostet. Wir haben so ein kleines Priority-Ranking gemacht und da ist gerade auf der Edge-Position eine recht andere Priorität bei vielen rausgekommen. Bei mir war nämlich der erste Edge-Rusher, war Layatu Latu in der Prioritätenliste mit aber in einem Trade-Down. Also ich würde jetzt Layatu Latu nicht an 9 nehmen, aber in einem Trade-Down an 12 bis 15. Deswegen, ich finde ihn ganz spannend und ich muss auch sagen, bei mir ist er tatsächlich an 1, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man nicht an 9 picken muss. Ich würde bei Arne, bei dir noch hinzufügen, er ist auch gut gegen den Run. Wie oft haben wir gegen Yannick Ngakoue geschumpfen, dass er einfach nichts gegen den Run kann und einfach ein Body ist, der da drin steht und eigentlich keine Hilfe ist gegen den Run. Ich finde, er ist der kompletteste. Er hat natürlich ein gewisses Bust-Risiko, aber wie Arne schon gemeint hat, er ist ziemlich pro-ready und ich glaube, er hat ein großes Upside. Natürlich, seine Injury-Concerns stehen ein bisschen über allem, aber ich meine, er hat jetzt verletzungsfrei gespielt und für mich ist das kein Grund, ihn nicht zu draften, zumindest nicht an irgendwie 12 bis 15. Deswegen, Latu ist bei mir ziemlich weit oben, was die Edge-Rusher angeht.
Ja, denn auch alleine, also da gehen ja auch die Meinungen auseinander, wenn man sich beispielsweise einen der bekannteren deutschen Football-Podcasts anhört. Bei Downset Talk hat, glaube ich, Adrian ihn weiter hinten und Christoph Krüger ihn sogar, glaube ich, auf 1. Layatu Latu, für mich ist er knapp aus der Top 10 rausgefallen und du hast es alles gesagt, ne? Ich glaube, seine größte Stärke ist so, dass er absolut ready ist, dass er eine gute Production hatte, dass er, und das sehe ich auch, obwohl ich ihn am niedrigsten der Top 3 habe, die beste Technik wahrscheinlich hat, das beste Pass-Rush-Arsenal, das muss man Latu geben, da war er unglaublich stark, man muss sich mal das Spiel gegen USC, gegen Caleb Williams angucken, da hat er richtig gut performt, hat mir gut gefallen. Ich habe nur 2 bis 2,5 Concerns. Das eine ist, er war schon mal Medical Retirement. Das heißt, er ist schon mal während des Colleges aufgrund der Verletzungshistorie retired. So, er hat jetzt wieder gespielt, er war auch soweit gesund, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir Stirnrunzeln bereiten würde und wo ich auch glaube, dass er aufgrund dessen bei vielen GMs auf dem Board fallen wird. Das heißt, es würde mich nicht wundern, dass er trotz seiner Qualität nicht besonders hoch gehen wird. Darüber hinaus fehlt mir so ein bisschen, dass man muss so ein bisschen abwägen, was man will, ob man den Technician will, ob man den Allrounder will oder ob man den Athlet will. Und er ist, und alle drei Spielerprofile haben wir in diesem Draft. Und Laiatu Latu, da fehlt mir fehlt persönlich das Upside, weil er wenig über seine Athletik an Ceiling hat. Er kann natürlich rein durch seinen Pass-Rush-Movement und durch seine Skills, glaube ich, auch in der NFL ein super produktiver Edge-Rusher werden. Aber mir fehlt da, und das ist auch so eine persönliche Präferenz, mir fehlt da so ein bisschen das athletische Profil und das athletische Upside, besonders im Vergleich zu einem der Edge-Rusher, der noch kommt.
Ja, spannend. Wir sind da alle ein bisschen unterschiedlich, was die Edge-Rusher angeht.
Ja, ich finde es auch generell, nur kurz als Zwischeneinwurf, ja, das dauert auch nicht lang, sehr interessant, dass wir alle da unterschiedlich rangegangen sind, insgesamt, was unsere Top Ten hier angeht. Ich muss ehrlicherweise sagen, bei Latu, ich sehe es irgendwo so wie du, Matthias, ne? Also wenn wir nicht an 9 bleiben, hätte ich da auch richtig Bock auf den Jungen, also von Upside her gefällt mir das mit am meisten, aber ich bin davon ausgegangen, ich sag mal erstens, was wir 9 für uns am wichtigsten, was wir dann für einen Downtrade, und so bin ich dann hochgegangen.
Ja. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, den 7. Platz bei Marks haben wir schon gehört. Das ist Jackson Powers Johnson. Arne, da mach du doch mal weiter. Wen hast du denn auf 7?
Auf 7 habe ich. Weil das auch eine Position ist, die uns noch ein bisschen fehlt. Und das wird sich jetzt auch noch ein bisschen durchziehen, weil meine nächsten Picks alle so irgendwo in der D-Line sind. Das kann ich noch mal ein bisschen spoilern. Kommt jetzt das, was wir irgendwo noch brauchen, ein Three-Tech, nämlich Defensive Tackle Jazar Newton von den Fighting Illinois. 6 Fuß 2 groß, 304 Pfund schwer, guter Athlet, ein bisschen limited in seinem Top-Speed, gute Run-Defense, gute Handwork und hat auch einen Motor wie kein zweiter in diesem Draft, was Defensive Tackles angeht. Und ich glaube, das ist das, was dann im Endeffekt für mich bei ihm hier raussticht. Und vor allem, was ihn, glaube ich, auch ein bisschen abhebt von jetzt zum Beispiel Javon Dexter, was wir ja schon, dem wir ja schon haben, ist sein First Step und die Explosiveness of the Line of Scrimmage. War ja so ein bisschen bei Javon Dexter ein Makel, den hat Jason Newton nicht. Und deswegen könnte es sein, dass man, weil dieser Top-Talent-3-Tech noch fehlt, mit Jason Newton gehen möchte. Ob das jetzt an 9 ist oder nach einem Downtrade, wahrscheinlich eher nach einem Downtrade, das ist die Möglichkeit.
Marc, da du jetzt still warst, hast du Newton nicht in deiner Top 10 oder hast du ihn höher? Wahrscheinlich eher dann nicht in der Top 10.
Jason Newton, und ich gehe auch dazu über, den allen Spitznamen zu geben, so wie meinem Crush, wie man vielleicht schon erahnen kann, wer es später sein wird. Aber Johnny Newton, ich lasse mich gar nicht auf solche komplizierten Namen ein, wie Olu Fasciano und Johnny Newton. Newton war ja tatsächlich auch lange, lange, lange auf vielen Boards der Nummer 1 Defensive Tackle. Auf meinem Board ist er die ganz klare 2 tatsächlich. Ich mag so ein bisschen seine Production auch einfach. Und so, ja, sein Pass-Rush-Skillset. Das ist so ein bisschen wie mit Laiatu Latu. Auch ein guter Technician, der mehr durch Athletik, glaube ich, gewinnt. Und das ist bei Latu ja auch der Fall. Der durch seine Moves mehr gewinnt als durch seine Athletik. Ich glaube, das ist bei ihm ähnlich. Ja, solide Power, guter Run-Defender. War ja auch letztes Jahr schon gut am College und hat eine gute Agilität, gute Geschwindigkeit, aktive Hände, das sieht man bei ihm viel. Und ja, für mich aber kein Spieler, der es wahrscheinlich in meine Top 12 geschafft hätte in dem Kontext.
Okay, das ist interessant.
Okay, sehr gut. Dann haben wir Johnny Newton abgehakt, bei Arne in der Top 10, bei Marc nicht in der Top 10. Marc, wer ist denn bei dir die Nummer 6, dass du hier auch mal wieder mit einem Spieler anfangen kannst?
Ja, ein Traum in Tüll. Ich bleib bei der gleichen Positionsgruppe und auch bei dem meinen besten Defensive Tackle in dieser Draftklasse. Und sogar dann auch, weil Arne ja gerade ein bisschen die Größe angesprochen hat, auch ein Spieler, der noch mal einen Tacken kleiner ist als Johnny Newton. Und zwar spreche ich hier von Byron Murphy. Um genauer zu sein, Byron Murphy the Second. Von den Texas Longhorns ist 6'0 groß, 297 Pfund, hat einen 903er RAS-Score, ist eine, trotz dieses Gewichts eine 487 auf der 40 gelaufen. Und wenn Defensive Tackle wird immer wichtiger in der NFL. Man sieht es bei erfolgreichen Teams, da ist meistens ein sehr, sehr starker Three-Tech am Start. Und wenn es noch mehr Premium-Position wäre, könnte ich mir vorstellen, dass er sogar bei mir noch höher war. Denn Byron Murphy ist ein Spieler, an den ich mich richtig, richtig verliebt habe beim Tape-Gucken, bei Berichte lesen, bei allem, was so dazugehört. So diese, also wenn ich Byron Murphy gesehen habe, habe ich Vibes bekommen, dass wir jemanden in der Defensive Line wieder haben können, gerade auch Defensive Tackle, der einen Impact haben kann wie Akeem Hicks. Für mich, Byron Murphy hat das Potenzial, ein All-Pro zu werden, hat einen starken, tiefen Körperschwerpunkt, ist extrem schnell, extrem explosiv und quasi im Get-Off genau das Gegenteil von Javon Dexter, hat sehr aktive Hände, hat einen guten Push-Pull-Move. Ja, die Größe könnte ein Problem werden und ich will nicht mit der Argumentation Aaron Donald anfangen, weil er auch undersized und sehr athletisch und, ist halt auch Next Level, genauso wie man Quarterbacks nicht mit Patrick Mahomes vergleicht. Aber für mich kann das ein Spieler werden, der in ein, zwei Jahren als ein Top-5-Spieler in dieser Draft-Klasse gelten wird. Definitiv einer der besten Spieler im Draft, ein Crush für mich und ja, mit riesigem Potenzial, mit zwei, drei Kleinigkeiten an Problemen. Wie gesagt, die Größe, die Size ist ein bisschen Thema. Die Füße könnten technisch ein bisschen besser sein, aber ich glaube, das ist ein Spieler, der absoluten Impact in der NFL haben kann.
Da muss ich kurz zu sagen, ich habe ihn auch sogar noch ein bisschen höher, weil ich den Need bei den Bears auch ziemlich hoch sehe. Und
hätte ich dich mal gefragt, wa?
Ja, hättest du mich mal gefragt, ne? Aber es ist
ich war jetzt auch heiß drauf, mal anzufangen. Kannst mir ja nicht.
Ja, es ist, ich halte dir das auch gar nicht vor, ja. Ich finde es ganz cool, dass du schon auch so schön über ihn gesprochen hast, weil genau aus den Gründen und auch genau die Schwachpunkte hat er. Die Schwachpunkte kriegt er aber, glaube ich, wie du sagst, einfach weg durch das, was er spielerisch drauf hat, was er athletisch mitbringt, was er an Kraft mitbringt. Und da würde ich auch gar nicht so, ich meine, du hast das Beispiel genannt mit Aaron Donald. Wird der Aaron Donald? Höchstwahrscheinlich nicht. Das kann man so ja bisher gar nicht so wirklich sagen, aber die Wahrscheinlichkeit lassen wir mal dahingestellt. Aber ich sehe es auch so, dass er in ein bis zwei, drei Jahren ein Pro Bowl bis All-Pro-Spieler werden kann und das Talent mitbringt. Und deshalb habe ich ihn auch höher, weil ich auch glaube, dass das eine ehrliche Möglichkeit an 9 ist für die Bears, an 9 mit ihm zu gehen, weil der Need da ist und weil der Spieler einfach so viel mitbringt.
Ich find's krass. Ich habe keine Ahnung, was noch alles bei dir kommt und du musst ja irgendwen raushaben, den ich da oben drin hab. Das ist ja
absurd. Nein, ich habe nämlich gerade gemerkt, dass ich zwei Spieler auf einen eine Position gesetzt.
Du Schummler!
die für mich aber quasi dieselbe Wichtigkeit haben, jeder aus einem anderen Grund, aber ja.
Du Ferkel, ey.
Ja, hey,
aber,
ja.
Aber dann mach doch mal mit deiner 6 weiter.
Ja, okay, also meine 6 wäre dann...
Wenn ich kurz eingreifen kann, auf welcher Stufe ist denn Byron Murphy bei dir jetzt, Arne?
Er wäre bei mir, wegen Positional Need, auf der 4 gekommen.
4A oder 4B?
Nein, 4. Die 3 hat A, meine 3 hat A und B.
Okay. Dann ja, Byron vielleicht Murphy. Noch kurz, Matze, hast du noch was zu Byron Murphy? Vielleicht, ich denke mal, dass wir dann nachher nicht mehr groß auf ihn kommen, nee. Aber hast du noch irgendwelche Takes, gerade auch zu Value der Position und ob und inwieweit Byron Murphy eine realistische Option für Chicago ist?
Da möchte ich auch wieder auf das Priority-Ranking verweisen. Ich habe ihn, glaube ich, an Stelle 6 von 7 in meiner Priorität. Ich finde, er ist ein Top-Prospect und wir können eben auch gerade so einen Three-Tech, sehr gut gebrauchen in Chicago. ich sehe aber andere Prospects deutlich höher und ich sehe nicht, dass die Bears Byron Murphy picken, auch wenn ich natürlich nicht böse darum wäre. Ihr habt gerade schon sein Top-Skillset angesprochen. Ich glaube, er wäre ein solider Move. Ich habe ihn aber nicht so hoch wie jetzt ihr vielleicht.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir im Rahmen der Vorbereitung auch mal generell so mein Big Board angeguckt und das verändert sich natürlich auch, ist ein laufender Prozess. Ich habe in Summe, wenn ich jetzt nicht die Bears Needs angucke, habe ich 6 Top-Prospects, die in meiner Wahrnehmung oder meiner Evaluation Richtung Blue Chip sich herausstellen könnten. Und nach diesen 6 Spielern kommt für mich da auf jeden Fall ein Drop-Off. Byron Murphy ist der Letzte in dieser Riege. Ja, genannt davon war schon einer, und zwar mit Brock Bowers. Passt halt jetzt nicht bei den Bears so rein und ich sehe halt den Positional Value nicht. Aber ist halt einer dieser Spieler, die dieses Top-Notch-Talent haben. Und ja, wir machen uns das Ganze nicht so leicht wie Mats und verweisen nicht einfach nur auf unsere Tweets von heute und gehen weiter. Arne, wen hast du auf der 5?
Ich habe auf der 5, also Moment, erstmal auf meiner 6, genau, ja, aber ja.
Überlass das doch dem Moderator, Marc.
Wie ja, vollkommen richtig.
Wir lassen mal die Leute, die das können, ja.
Know your role, Jabroni.
Ja. Ja, dann mach ich auch. Ja, okay. Adi, bitte, dein Platz 6.
Ja, mein Platz 6. Ich meine, über meine 5, die nehme ich jetzt kurz vorweg, weil du hast ja schon drüber gesprochen, das war Jared Burse. Meine 6 ist Dallas Turner von Alabama. Ich, ehrlicherweise, habe ich mir mit den beiden ein bisschen schwer getan, ob ich jetzt Jared Burse als 6 und Dallas Turner an 5 nehme oder umgekehrt, so wie ich es jetzt getan habe. Ich habe Dallas an 6 gesetzt, weil er ist ein klassischer 34er außer Linebacker. Er ist auf jeden Fall aber der bessere Athlet als Jared Burse, meiner Meinung nach. Bringt unglaublich viel Kraft auch mit, hat eine gute Armlänge. Moment, hast du, also ganz kurz, bevor ich jetzt zu tief reinstecke, hast du ihn denn auch? Ich glaube, du hast ihn auch.
Ja, ich wollte mal abwarten, wann du unterbrichst. Ich hätte dir sonst den Vorwurf gemacht. Schön, dass du dran denkst. Nee, du hast ein super Timing erwischt, denn ich habe Dallas Turner an 5.
Ah ja, guck mal, dann passt das doch ungefähr ganz gut hin. Kannst mir dann unterbrechen, entsprechend.
Jederzeit.
Er bringt nicht sehr viele Schwächen mit. Er hat ein bisschen, er will ein bisschen manchmal zu Finesse sein, um an Offensive Tackles vorbeizukommen, aber er hat dafür eine sehr, 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 sehr gute Explosiveness off the Edge und einen sehr, sehr guten Bend, wo wir vielleicht auch ein bisschen an Zeiten erinnert sehen. Aber
Leonard Floyd vielleicht?
Nein, danach. Mir fällt der Name nicht ein.
Khalil Mack.
Danach. Der alte Mann. Ihr wisst, wen ich meine. Ihr wisst alle, wen ich meine. Wir haben ihn für einen Third Runner getradet. Zu den Eagles.
Ach so. Ja. Alter.
Ja, genau. Das ist auch gerade egal. Ihr wisst da draußen, ihr wisst
Robert Quinn. Mein... Robert
Danke. Quinn. Mein Gott.
Hauptsache, wir sind ein Bears-Podcast und wir kennen, wir brauchen so lange für den Sack-Leader der Franchise.
Ah, ciao, ist das Alter. Peinlich. Ciao. Leute, ich hoffe, euch haben die Ohren nicht geblutet, aber wenn ihr direkt drauf gekommen seid, sagt uns Robert Bescheid. Robert Quinn. Aber an Robert Quinn erinnert, der wirklich eine Lead-Band mitgebracht hat, der fast seitlich geschwebt hat immer. Ich würde nicht sagen, dass er entsprechend so gut ist, aber trotzdem NFL-ready, was das angeht. Sehr, 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 sehr schnell. Ein Impressive Speed bringt er mit. Er hat eine 4-4-6 gelaufen mit seinen knapp 250 Pfund. Und ich glaube, da ist er ein sehr guter Edge-Player. Wie gesagt, der Fit für mich ist mit Jared Verse ein bisschen besser, um das kurz zu bringen, warum ich ihn höher habe, als aber ich glaube, dass man mit Dallas Turner nichts verkehrt machen kann an der Stelle.
Ja, das bestätigt ja jetzt so ein bisschen auch, dass wir da schon alle ein unterschiedliches Edge-Rusher-Ranking haben. Ja, ich habe Dallas Turner als höchsten Edge-Rusher auf meinem Board an der 5, vielleicht noch gesagt aus Alabama. Ne, athletisches, unglaubliches Profil, ist auch eine 4-4-6 gelaufen im 40. Und du hast schon ganz viel gesagt. Also Dallas Turner ist so dieser Spieler und deshalb habe ich ihn am höchsten, weil ich sein Upside am höchsten sehe, aufgrund der eben schon geschilderten Thematik, dass er ein unglaubliches athletisches Profil hat. Und nicht im Sinne von, wir kennen es, von Trevon Walker, der damals an 1 zu den Jaguars gegangen ist. Er bringt viel, viel mehr mit. Er hat dieses athletische Profil, aber er hat diesen Frame, er hat diese Finesse-Moves, er hat diesen soliden Bull-Rush, er hat einen unglaublichen Closing-Speed, was so in Richtung Quarterback geht. Neben der Tatsache, dass Athletik seine größte Stärke ist, hat er diesen Bend, den du angesprochen hast. Ne? Er hat extrem hohen Effort. Er könnte teilweise noch ein bisschen brutaler und stärker und more violent sein. Und kann hier und da technisch vielleicht noch was verbessern. Aber ich mag einfach diesen Spieler, weil er hört auch nicht auf. Er war ein absoluter Leistungsträger. Er hat so ein bisschen dieses, nicht so im Sinne von der Qualität, aber dieses Will Anderson Statement gesetzt, auch irgendwie am College. Denn, absoluter Athlet, absolut starker Pass-Rusher. Und ich glaube, an der Seite von Montez Sweat, ein richtiger Baller. Man setzt damit so ein bisschen das Rookie-Fenster für seinen Edge-Rusher zurück, wenn man in 4 Jahren meint, Montez Sweat nicht mehr bezahlen zu müssen, jetzt einen Edge-Rusher früh draftet, kann man dann mit Dallas Turner als klar gut bezahlte Nummer 1 gehen. Ich rechne damit, dass Dallas Turner eine sehr, sehr, sehr gute Option auf der Position in der NFL wird. Und damit auch, ne, zeigt mein Ranking, mein höchster Edge-Rusher. Kann ich jetzt schon mal spoilern, weil Jared Verse hatte ich an 9, Laiatu Latu nicht in den Top 10.
Ja, und ich glaube, man kann den Case für beide, also eigentlich fast irgendwie für alle drei machen, irgendwo an irgendeiner Stelle. An 9 hätte ich gesagt, einen von den beiden, Dallas Turner und Jared Verse, wobei Talent-wise, Upside-wise, da Dallas Turner, stimme ich dir ehrlicherweise zu. Er sagt nur, den Fit sah ich anders. Da sicherlich noch mehr raussticht und mit einem guten Coaching da wahrscheinlich auch als 43er Defensive End Edge da rausstechen kann und das auch übertragen kann. Und nichtsdestotrotz macht man, glaube ich, mit beiden oder vielleicht auch sogar mit allen dreien nicht viel verkehrt und sehe es auch wie du, dass man sich einen zweiten Edge holt, neben Montez Sweat, setzt ein bisschen die Uhr zurück auf, dann, wenn Montez Sweat gegebenenfalls geht oder gehen muss oder verletzt ist und man nimmt ein bisschen Druck raus, dass der First Round Defensive End, wie es ja häufig der Fall ist, dann auch der Top Number One Press Rusher sein muss.
Ja, meine kleinen Wehwehchen bei Dallas Turner, sage ich mal, ist absolutes Nitpicking, er ist ein Top-Prospect, aber ich finde ihn ein bisschen zu leicht und zu schmächtig, was natürlich seiner Athletik entgegenkommt, aber ich glaube, für die NFL muss er da vielleicht noch ein bisschen was draufpacken. 1,19 mit 112 Kilo, ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr und das ist auch was gemacht werden kann in der NFL, da sieht man ja immer mal wieder Leute, die einfach dann mal schön 10, 15, 20 Pounds draufpacken. Und dann habe ich Dallas Turner auch gleich viel höher. Aber
weil genau, Matze, das ist ja mein Punkt, ne? Ich sag mal so, Skills wie Athletik kannst du nicht lernen, aber Gewicht kannst du draufpacken. Deshalb glaube ich, dass so gut Dallas Turner jetzt schon ist, die Upside noch viel, viel höher ist als bei anderen Prospects beispielsweise.
Solange halt durch das Zunehmen vom Gewicht einfach nicht an der Athletik verliert, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, das kann ja nicht auf, also das kann ja nicht, darf nicht auf Kosten der Athletik gehen, dass er einfach mehr draufpacken muss. Zumal, aber ich meine.
Ja, vom Spielerprofil passt das, würde ich das bei ihm nämlich nicht vermuten.
Ja,
wenn du jetzt so ein, ich sag mal, Wide Receiver wie Xavier Worthy sagst, boah, der muss jetzt noch 20 Pfund draufpacken, dann verliert er auf jeden Fall Agilität und Speed. Aber bei so einem Edge Rusher glaube ich, dass das alleine aufgrund des Profils und wie er sich bewegt und wie er den Bend setzt und wie er um den Tackle rumkommt, weil er die Technik auch dafür hat, glaube ich, dass er das liefern kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo er, für NFL-Standards auf jeden Fall noch was drauflegen kann.
Ja, ich bin da dann immer nur hin und her gerissen, ob, also ich wiege dann quasi ab Dallas Turner an 9 oder Laiatu Latu an 13 mit einem Downtrade, mit einem zusätzlichen Third-Round-Pick und vielleicht einem Fifth-Round-Pick. Das ist immer so diese Waage, die ich da noch habe. Ja. Anne, möchtest du, wir haben vorhin über Jared Verse nicht mehr großartig gesprochen. Hast du zu Jared Verse noch was? Sonst würde ich weitermachen.
Dann, wenn ich seine Stärken, und die sind auch trotzdem sehr impressive, er ist einer, glaube ich, der Spieler, die am meisten Power mitbringen von der Edge-Position. Er hat eine gute Überleitung von Speed to Power, absolut aggressive Hände, er hat eine sehr, sehr gute Explosiveness, die schon fast NFL-Kaliber hat und ist dabei auch noch stark mit seinen Swing-Moves und soweit ich mich erinnere, auch mit seinem Spin-Move, der unglaublich schnell und unglaublich gezielt eingesetzt werden kann, um dann entsprechend Sex zu generieren und auch Pressure zu generieren.
Ja, absolut fairer Punkt. Mein größtes Pro bei Jared Verse, übrigens, wenn wir es eben nicht gesagt haben, Florida 6'4, über 250 Pfund, auch eine 4'5er 40 gelaufen, also in dem Bereich reden wir trotzdem von Top-Athleten. Die größte Stärke bei Jared Verse ist für mich sein Skillset, da er vielleicht der Allround, ich habe eben diese drei verschiedenen Typen von Edge-Rushern genannt und Jared Verse ist für mich wahrscheinlich der beste Allrounder der Klasse, ist ein schlechterer Technician, wenn man es mal negativ formulieren will, als Laiatu Latu und ein schlechterer Athlet als Dallas Turner, aber ein besserer Athlet als Laiatu Latu und ein besserer Technician als dann Dallas Turner. Diese Allrounder-Skills machen ihn absolut versatil und wenn ich das Negative mache, dann habe ich genau den Punkt, dieses Problem, wenn man es zum Problem machen will, dass er der Allrounder ist, dass ihm dahingehend für mich das Upside fehlt. Klar, du hast es gesagt, Speed to Power, der gute Bend, die Power, mit der er gewinnt, ne, das sind alles absolut nennenswerte Faktoren, aber ich sehe, dass er so ein bisschen steif in den Hüften ist, dass er mehr durch seine Kraft als durch seinen Bend gewinnt und durch seine Technischen und mir fehlt da definitiv das athletische Upside. Ich glaube, dass im Best Case Dallas Turner besser wird, aber Jared Verse, die ja wahrscheinlich den höheren Floor gibt. Deshalb, ja, habe ich ein bisschen tiefer, aber absolut guter Spieler, der wahrscheinlich einen Day-One-Impact für Chicago hätte.
Und was man vielleicht positiv noch dazu erwähnen kann, ist, dass seine beste Arbeit aus dem Three-Point-Stance kommt, im Gegensatz zum Two-Point-Stance, was er für den Fit entsprechend bei den Bears als 4-3 Defensive End spricht.
Ja, aber auf der anderen Seite kann man sagen, klar, der, wenn man sagt, Dallas Turner ist dann mehr theoretisch, der, also im Vergleich zu Jared Verse, der 3-4 Outside-Linebacker und Jared Verse dann mehr der klassische Defensive End. Da ist es dann aber auch irgendwie so, dass man sagen kann, das haben wir bei Dallas Turner jetzt nicht gesagt, und weil Matt Eberflus das letztes Jahr ja hin und wieder mal versucht hat, seine Defensive Liner in Coverage zu droppen, das haben wir eben gar nicht erwähnt, denn Dallas Turner ist für diese Maße und für diese Position Elite in Coverage. Und das hat er anderen Edge-Rushern voraus, auch dann Jared Verse. Aber wenn man ihn im Scheme-Fit so einsetzen will, klar, dann ist er mehr der klassische Edge-Rusher mit mehr Power, mehr Kraft, mehr Masse, ja.
Ja, wo man da kurz erwähnen muss, Matt Eberflus hat Andrew Billings versucht, in Coverage zu schicken.
Ja, und Justin Jones.
Und Justin Jones. Also deswegen will ich dem nicht ganz zu viel beimessen, aber du hast absolut recht. Dallas Turner bringt da viel mehr Upside mit, was Coverage angeht, was Jared Verse nicht hat. Und vielleicht dadurch, dass er in der Two-Point-Stance nicht so stark ist, fehlt ihm da auch ein bisschen Versatility. Das ist ganz klar, ja, dass du sagen kannst, okay, versuchen es in verschiedenen Art und Weisen, da die Edge zu attackieren, auch mal im Two-Point oder nur, weil nur im Three-Point-Stance ist irgendwann vielleicht auch. Aber egal, gehen wir weiter, sonst kommen wir hier, glaube ich, nicht mehr zu Rande.
Aber ich fand es auch ganz spannend, das mit Andrew Billings und mit Justin Jones in Coverage zu stecken. Ich finde, da ist auch eigentlich nie so ein 20-30-Yard-Gain für den Gegner daraus entstanden. Also kann man ruhig.
Nö, ich meine, wahrscheinlich sind die auch immer überrascht, dass da auf einmal so jemand in der Mitte ist. Ne?
Ja, genau. Gut, dann, wir haben deine Nummer 4 schon gehört mit Byron Murphy. Mark, mach doch bitte mal mit deiner Nummer 4 weiter.
Ja, und jetzt kommen wir in meinen Augen zu den vier Spielern, die es hundertprozentig wert sind, an 9 gedraftet zu werden. Mein Pick an 4 für Chicago, da kommt auch so ein bisschen die Evaluation des Bears-spezifischen Draftboards zugrunde, denn im Konsens ist er der Nummer 2 Spieler. Für mich ist er der Nummer 3 Spieler auf seiner Position, aber der Fit für Chicago, da habe ich noch mindestens einen besseren. Ich habe auf der 4 auf meinem Chicago Bears Big Board Malik Nabers, Wide Receiver von LSU, von den Tigers, 6 Fuß groß, 200 Pfund schwer, ein Rescore von 9,88, ist eine 4.35-40 gelaufen. Malik Nabers, Arne, kommt bei dir Malik Nabers noch, hast du ihn, wo hast du ihn?
Ich habe ihn, er kommt auch bei mir direkt als nächstes, als 3B, weil ich glaube, ich da genauso rangegangen bin wie du. Er kommt auf jeden Fall bei mir vor dem Spieler, den du wahrscheinlich als nächstes hast. Gehe ich mal fast von aus. Und es ist einfach das, ja. Und ich glaube, da ist auch viel Nitpicking dabei. Man könnte ihn auch mit einem anderen tauschen, wenn er nicht ein anderer Faktor hinzukommt noch. Er ist ein unglaublich guter Route Runner. Er hat nicht umsonst die Player kommt zu Antonio Brown, der einer der besten Route Runner der NFL war zu seiner Zeit. Und unglaublich gute Short Area Explosiveness, unglaublich gutes Footwork und einfach konsistente Vertical Threat im Passing Game, im Deep Ball Game. Und das macht ihn meiner Meinung nach zurecht zum. Ich glaube, die Leute haben ihn von auf jeder Position, von 1 bis 3, überall gerankt. Und ist auch zu Recht einer der Top 3 Receiver in dieser Draft. Wenn nicht sogar Top 1 Receiver in anderen Drafts, auf jeden Fall, ohne Diskussion.
Ja, wie Arne richtigerweise gesagt hat, kommt er nach einem, der davor kommt. Und nein, Malik Nabers gewinnt auf allen 3 Leveln, vor allem aus dem Slot. Ist für mich der beste Yak-Receiver in dieser Klasse. Seine größte Stärke ist natürlich neben dieser Yards-After-the-Catch-Ability seine Fähigkeit, mit unfassbarem Speed Richtungswechsel zu initiieren. Das ist unglaublich, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Er ist extrem jung. Das ist halt auch nochmal ein Faktor. Das heißt, da ist noch unglaublich viel Potenzial. Gewinnt sowohl aus dem Slot, gewinnt outside, gewinnt tief, hat eine unglaublich produktive Saison gespielt in der Offense, in der auch mal ein gewisser Jamar Chase war, und man kann sogar diskutieren, ob Malik Nabers das bessere Prospect ist, als es damals Jamar Chase war, je nachdem, worauf man Wert legt. Aber Malik Nabers hat in meinen Augen nicht wirklich Schwächen, so ein bisschen sein Frame, wenn Bälle außerhalb seines Catch-Radius kommen, kann man, wenn man ganz, ganz genau sucht, sagen, okay, da kann er ein bisschen besser adjusten, da kann er ein bisschen mehr machen, aber grundsätzlich ein unfassbarer Receiver. Ich habe ihn auf 4 gepackt, weil zwei andere Receiver, weil einer vielleicht der beste ist, den ich je gesehen habe, und der andere mehr oder ein besserer Fit für Chicago ist. Aber Malik Nabers aus LSU. Und jetzt kommen ja hier und da, es wird immer wieder gesagt, boah, Teams könnten ein bisschen Abstand nehmen aufgrund seiner Off-Field-Issues, dass er da schwierig sein soll, aber das können wir natürlich nicht beurteilen. Ja, Malik Nabers hat, also selten haben mir Spieler so viel Spaß gemacht, die zu scouten, wie Malik Nabers,
ja. Ja, er sagt es schon ganz richtig. Ich glaube, der einzige Grund, also wirklich der einzige Grund, warum er bei uns an 4 oder an 3B ist, ist es eben fit-wise, dass er nach Chicago nicht ganz so gut passt wie die anderen zwei vielleicht. Aber ansonsten, auch er wäre vermutlich in den letzten Drafts immer als Number One Wide Receiver gegangen und ein absoluter, absoluter Stud.
Ja, und es ist so ein bisschen auch persönliche Präferenz, was man lieber mag, ne? Wenn man so den klassischen X-Receiver höher valued und lieber mag, dann hat man vielleicht den einen oder anderen höher, aber ich kann absolut nachvollziehen, dass auch Malik Nabers für den einen oder anderen die Nummer 1 auf dem Board ist, weil ich sehe keine wirklichen Schwächen, ich mag sein Bild, ja, richtig, richtig guter Spieler, deshalb, ja, krasser Typ.
Ja, und nur nochmal kurz, ne, für euch da draußen, nur weil er bei uns auf 4 ist, heißt es nicht, dass er kein Wide Receiver 1 ist. Oder sein kann in der NFL. Das Potenzial hat er. Und das Potenzial hat, glaube ich, auch jeder der anderen beiden, die jetzt gleich kommen. Ich weiß nicht, Matthias, wollen wir direkt dann mit dem nächsten reinstarten, den ich habe?
Ja, gern. Mach mit deiner 3A weiter.
Mit meiner 3A. Und dann die wirkliche 3 in dem Moment auch, ist für mich auch einfach wegen dem Fit für die Bears. Rome Odunze, Wide Receiver von den Washington Huskies. Er ist ein klassischer Ex-Receiver, ist ein williger Blocker, was bei uns in unserem Team, in dem Run-Scheme auch sehr, sehr wichtig ist, was mir auch, wenn ich mir Wide Receiver angeguckt habe, auch wichtig war. Ja, deswegen hatte ich damals auch Brenton Rice noch in der dritten Runde zusätzlich genommen bei unserem Mock-Draft. Er ist 6 Fuß 3 groß, wiegt 212 Pfund, exzellente Hände, richtig gute, eine sehr, sehr, sehr gute Ability zwischen Geschwindigkeiten zu wechseln, vor allem mit der Größe und mit dem Gewicht und vor allem auch keine sehr gute, also da muss man sagen, nicht wie Malik Nabers eine sehr gute, sondern aber eine gute Ability, auch tief zu gehen, auch vertical zu gehen. Da muss man ein bisschen Abstriche machen, vielleicht, aber er bringt die Möglichkeit mit und auch Contested Catches ist einfach Monster. Also da kann ihm, glaube ich, fast keiner was vormachen in dem Draft.
Ja, ich würde mal ganz kurz was Negatives vorweggreifen, denn das ist absolut marginal und das ist, ja, Matze, du hast es eben schon gesagt, das ist hier und da mittlerweile einfach Nitpicking. Ich finde, dass er after the catch noch deutlich mehr machen kann, dass er sich da verbessern kann. Da hat er auf jeden Fall Potenzial, gerade im Vergleich zu den anderen beiden Receivern in der Top 3. Und Arne, du hast schon ganz viel gesagt, ne? Also ich glaube, jeder hat so auch sein Element, wo er in dieser Top 3 herausragt. Und ich glaube, dass es bei Rome Odunze auf jeden Fall seine Physis ist und das Attackieren des Balles am Catchpoint. Wenn ich sehe, dass er eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, bei 50-50-Bällen mit dem Catch runterzukommen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist komplett absurd. Weil die 50-50-Bälle heißt nicht ohne Grund 50-50 und der Corner hat immer so ein bisschen die Edge eigentlich und 70% ist, also das hat keiner. Das hat normalerweise kein Footballspieler. Weder am College noch in der NFL. 70% ist so ein absurder Wert, das habe ich so noch nicht gesehen. Ist ein klarer Ex-Receiver mit dieser Physis und um das mal, ich habe mir auch so ein bisschen, ne, wenn man so nach Vergleichen guckt und so, ich habe mir erstmal von Grüße gehen raus von Julian vom Saturday Kickoff Podcast. Er hat gesagt, dass Odunze so ein bisschen größerer Chris Olave ist, der ein bisschen weniger smooth ist, aber mehr Size mitbringt. Fand ich einen ganz interessanten Vergleich. Ja, bei ihm muss man sagen, die Hände sind unfassbar. Der hat so eine niedrige Drop Rate, um die 3% oder so. Ist eine absolute Waffe in der Red Zone, attackiert den Ball. Rome Odunze hat eine gute Fähigkeit, in der Route zu adjusten. Und ich habe in dieser Klasse neben dieser Contested Catches Fähigkeit auch keinen besseren gesehen, der so gut in der Luft adjusted, der so gut den Ball attackiert, der so gut ja sich, je nachdem, auch wenn die Bälle ein bisschen off sind, weil man hat ja immer gesagt, ja, lässt Michael Penix ihn gut aussehen oder lässt er Michael Penix aussehen? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu, und das, und zwar, dass er Michael Penix richtig gut hat aussehen lassen. Und ja, Romo Dunsey ist für mich ein absolutes Biest und eine richtig, richtig, richtig geisteskranke Option. Also das sind viele Skills, bei denen er oder in denen er Elite ist. Und ich glaube, er wird keine Probleme haben, sich mittelfristig als Wide Receiver 1 in der NFL durchzusetzen.
Ja, es wäre einfach das Missing Piece in unserem Wide Receiver Core. Wir haben es schon so oft angesprochen. Und wenn man so Tape schaut von Romo Dunsey, schaut euch mal so seine Post- und Corner Routes an. Ey, das ist so smooth. Auch hier die High Point Catches dann. Es ist echt, also wenn man den noch in das bestehende Wide Receiver Core, das Elitäre, muss man schon sagen, mittlerweile ist man nicht gewohnt von Chicago, aber kann man als elitär bezeichnen, das wäre natürlich unfassbar sexy. Marc, wer ist denn bei dir auf der 2?
Ja, auf der 2 ist einer von zwei verbleibenden Spielern, die für mich beide Blue Chipper sind. Beides sind Difference Makers und für mich gibt es einen ganz klar besten Spieler dieser Klasse, auch einen Spieler, der wahrscheinlich in jeder anderen Draft-Klasse der beste Spieler wäre. Ich habe mich an 2 für Joe Alt entschieden und ich gehe mal davon aus, dass wir da einen weiteren Stich haben. Arne zeigt's an. Joe Alt, Offensive Tackle aus Notre Dame, unfassbare 6'8 groß mit 315 Pfund. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe im Vorfeld gedacht, er ist mehr so der Floor-Guy zu Olufashanu, aber er ist viel, viel mehr. Er hat, glaube ich, in 2 Jahren nur einen Sack zugelassen, hat unglaubliche Maße und damit diesen unglaublichen Frame. Hat eine richtig, richtig krasse laterale Geschwindigkeit, ist unglaublich agil, ich mag seine Balance, man sieht das immer wieder. Ja, also für mich ein Spieler, der einen Immediate Impact auf eine Offensive Line hat und auf Jahre ein Franchise Left Tackle in der NFL sein wird.
Ja, du hast es gesagt, ich glaube, du hast doch viele, viele gute Punkte auch schon genannt. Ich weiß, was ganz gut zusammenfasst, wäre ein Satz, den ich jetzt letztens gelesen habe. The NFL Draft is all about finding players with size, speed and strength who have the IQ to use those traits optimally. That's Joe Alt. Und genau das ist er. Also er hat unglaubliche Stärke, er hat unglaubliche Geschwindigkeit, laterale Geschwindigkeit, wie du es gesagt hast. Er hat einen unglaublich hohen O-Line-IQ und all das setzt er auch ein. Setzt er gut ein. Hat auch nur sehr, sehr wenige Schwächen, ist damit fast der sicherste O-Line-Pick und vielleicht auch zu Recht dann eben der beste O-Line-Pick an der Stelle, weil er einfach viel, viel auch dann noch besser macht, was andere schlechter machen. Er ist riesig, hast du ja auch schon gesagt, und spielt dabei aber mit seiner Stärke und mit seiner Geschwindigkeit gut in der Größe.
Ja, das Einzige, was er so ein bisschen nicht hat oder weniger hat, ist, aber das hat er auch nicht zwangsläufig nötig, ist, dass er nicht dieser Mauler à la Tevin Jenkins ist. Er finisht, ja, aber man sieht es auch bei Daniel Wright, ne, diese Ability, Gegner in Grund und Boden zu stampfen. Er beendet dann nochmal Plays, wenn er gewonnen hat, und ja, das ist so, wenn man eine Schwäche raussuchen will. Aber es ist keine Schwäche, weil er trotzdem gewinnt halt. Das ist halt
ja
verrückt.
Ja, exakt. Ich meine, das muss ja auch nicht unbedingt, ist ja auch nicht unbedingt Zwang. Ne? Diese Maulerfähigkeit als Left Tackle muss ja auch nicht unbedingt sein. Dafür ist er eher, ja, ist eher auf der Blindside für was anderes da. Und wenn man vielleicht noch eine Schwäche finden will, ist das ja manchmal ein bisschen overextended, um einen Kontakt zu machen. Und ich meine, gut. Aber selbst dann ist es einfach nur Nitpicking auf sehr, 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 sehr hohem Niveau an der Stelle.
Du sagst es schon, ist absolutes Nitpicking. Wir hatten es in der letzten Folge auch schon. Joe Alt, ein unfassbares Prospekt. Auf jeden Fall ein Blue Chipper. Mark hat es gerade schon gesagt. Und dann kommen wir, bevor ich weitermache, hat Arne noch eine Wortmeldung?
Ja, Leute, ne, wenn wir sagen, Joe Alt an 9 wäre unser eines unserer Top-Szenarios, heißt das nicht, dass wir denken, dass Joe Alt bis an 9 fällt, ne? Also, ich glaube, keiner von uns hält es für sehr, sehr, sehr realistisch, dass Joe Alt an 9 fällt. Aber wenn er da wäre, ist es ohne Frage, würden wir wahrscheinlich alle zum Podiumrennen sagen, das ist die Karte. Ja? Also, was anderes wäre in dem 10. Zeitpunkt nicht möglich.
Ja, es gibt in meinen Augen halt zwei Teams, die definitiv auch, was das Need betrifft, in diese Richtung Joe Alt fallen. Das sind natürlich einmal die Chargers, die natürlich auch wahrscheinlich über Right Receiver nachdenken werden, nachdem die Top 2 Wide Receiver verloren wurden, und auch die Tennessee Titans, wobei man natürlich sagen muss, auch wie die Bears, die einen guten Left Tackle haben mit Braxton Jones, wenn du ein Upgrade auf so einer Position haben kannst über den Draft, dass du ja so ein Prospect, dass du günstig bezahlst in den ersten 4 bis 5 Jahren, dann ersetzt du deinen soliden Starter mit so einem Spieler, weil das hebt deine Offensive Line auf ein ganz anderes Level, wenn du dann überlegst, Alter, Caleb Williams hinter einer O-Line mit, jetzt die Center-Situation müssen wir abwarten, aber mit Tevin Jenkins, Daniel Wright, mit Joe Alt und dann im offensiven Bereich mit Swift, mit DJ Moore und mit Keenan Allen. Das weckt schon viele Fantasien und ja, also die Lions sind so das Paradebeispiel. Warum sollte man nicht mit so einem Offensive Tackle gehen, wenn der an 9 fallen würde? Oder er ist an 8 noch da, man tradet hoch. Meinetwegen.
Ja, da hatten die Blitztalk-Jungs mit Downside Talk mit Adrian Franke auch so ein bisschen die Diskussion. Adrian Franke ist sehr im Team Offensive Tackle für die Chargers und die Blitztalk-Jungs sind sehr im Team. Harbaugh geht nicht auf Offensive Tackle, er geht eher auf, ja, was anderes. Vermutlich Receiver, denken sie. Also mal gucken, gibt verschiedene Lager. Ich denke, das einzige Szenario, wie Joe Alt an 9 fallen könnte, ist, wenn 4 Quarterbacks in der Top 5 gehen, dann noch die 3 Wide Receiver und dann noch ein Edge oder ein Defender. Aber ist natürlich verhältnisweise unrealistisch, aber es ist die NFL, es kann alles passieren. Von daher würde ich überleiten zu unserem oder eurem gemeinsamen, auch gleichen Nummer 1 auf dem Big Board. Es ist ein sehr spezieller Spieler, ein Spieler, den wir wahrscheinlich ohne einen Uptrade nicht bekommen könnten. Wer möchte denn mal reinstarten von euch?
Ich starte gerne rein. Weil, Marc, du hast eben mal Joe Alt gesagt, das weckt schon Fantasien. Ich glaube, dieser Spieler, der weckt nicht nur Fantasien, der weckt auch ein bisschen feuchte Träume. Es ist glaube ich, das Generational Prospect in diesem Draft. Und ich glaube auch das Prospect, das wirklich generational genannt werden darf insgesamt. Es ist Marvin Harrison Jr. von den Ohio State Buckeyes. Wide Receiver mit 6'3 groß, 109 Pfund schwer.
Das sind diese Parademaße, Ex-Receiver mit umgerechnet 1,90 bei fast 95 Kilo hat. Und das wird immer häufiger. Jetzt am Combine keine athletische Testung vorgenommen. Marvin Harrison Jr., Sohn des Hall of Famers Marvin Harrison. Man kennt ihn vielleicht, die Leute oder die Zuhörer, die sich schon länger mit der NFL beschäftigen. Denn ja, ihr kennt den Namen und spätestens kennt man diesen Namen seit dem ganzen Draft-Zeitraum, ist für mich das beste Wide Receiver Prospect, was ich je gesehen habe. Selbst wenn man da einen CeeDee Lamb, einen Jamar Chase, alle mit reinnimmt, ne? Also, er toppt halt einfach alles. Das geht so ein bisschen in die Riege und da wird in der Draft-Scouting-Analyse in die Richtung gegangen. Calvin Johnson und wer damals schon dabei war, AJ Green war auch so ein Talent, was unfassbar war, was auch top-notch war. Und wenn man das allein auf das Scouting-Profile reduziert, kommt er definitiv in diese Richtung. Marvin Harrison ist für mich Marvin Harrison Jr. ist für mich absolut der beste Wide Receiver dieser Klasse. Und er hat seine ganze College-Karriere schon geliefert, wenn wir das so ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Er hat von Jahr zu Jahr geliefert, er war produktiv und das auch nicht unter den besten Umständen immer, jetzt gerade auch letztes Jahr, wo seine Production ein bisschen gedippt ist, weil er nicht das beste Quarterback-Play hatte bei Ohio State. Aber das ist ein Prospect, da passt einfach alles. Da passt die Production, da passt es, dass er unfassbar gute Movements hat, dann diese Size-Speed-Kombination. Das ist nämlich ein Thema, also ich sag euch das, dass eigentlich darf ein so großer Mensch sich nicht so bewegen. Ein so großer Mensch darf nicht so twitchy sein, darf nicht so gute Hüften haben, darf nicht so fluid sein in seinen Bewegungen. Also das ist absolutes Elite-Niveau und es ist absurd, dass so ein Mensch sich so bewegen kann. Man sieht es in seinen Routes, ja. Diese Routes sind smooth, die sind quick, die sind fast. Das ist unglaublich. Er ist stark in Contested Catches. Er hat auch über 50, ich glaube sogar über 60% Contested Catch Rate, was eine absurde Zahl ist. Wird nur halt durch Rome Odunze in den Schatten gestellt. Aber auch sonst haben Wide Receiver nicht solche Werte. Er ist, hat eine gute Size-to-Speed-Combo. Er ist richtig stark outside the numbers. Er ist eine Waffe in der Red Zone. Also ich glaube, dass er mit Abstand der, wenn man die Quarterbacks ausnimmt, auf jeden Fall der beste Spieler ist, der dieses Jahr in den Draft kommt.
Definitiv. Und zu all dem, was du gesagt hast, kommt Elite Footwork, Elite Releases. Er ist dazu dann noch ein williger Blocker, was ja nicht zu vergessen ist, und ich habe schon gewinnt, mit guter Strength dabei. Und du hast gesagt, ja, also die Körperkontrolle soll ein Mensch in der Größe nicht haben. Und zu Recht wird er dann entsprechend auch als größerer Devonta Adams gekommt. Und
er ist einfach der typische Ex-Receiver. Und wenn man ihn vielleicht mit Rome Odunze noch kurz vergleicht, ist genau das, was ihn nochmal höher stellt und nochmal ein eigenes Tier bringt. Es ist die Smoothness, es ist das Route Running. Rome Odunze ist ein guter Route Runner, definitiv. Aber das, was Marvin Harrison Jr. da mit seiner Größe und mit seinem Frame veranstaltet, ist eigentlich illegal. Marc, du hast schon angesprochen, mit der Größe, mit dem Frame. Ein Mensch darf sich nicht so bewegen und deswegen lebt er so in seinem eigenen Universum.
Und wenn man irgendwo in dem ganzen Spiel einen negativen Punkt ausmachen will, weil ich meine, man will ja nicht nur das Goldene vom Himmel versprechen, ja, es gibt natürlich auch eine Sache, wo man vielleicht sich ein bisschen mehr wünschen würde, wäre, dass sein Yak-Speed nicht top-notch ist, es ist aber immer noch gut und einfach auch gut genug, es ist einfach nur nicht, und wenn wir da nicht von gut genug, von nicht sehr, sehr gut reden, reden wir von, es ist nicht Elite, ja, es ist trotzdem immer noch fucking gut.
Ja, mein einziger Kritikpunkt, der oder von dem ich aber glaube, dass er verbessert werden kann bei MHJ, ist, dass er durchaus auch für seine Größe, Maße und sein Gewicht noch etwas physischer spielen könnte. Noch nicht mal im Catchpoint, aber in der Route, dass er Cornerbacks noch ein bisschen physischer bearbeiten könnte. Da denke ich halt, da ist noch Luft nach oben. Und das ist ja eigentlich schon gruselig, dass so ein Spieler noch in gewisser Weise Entwicklungspotenzial hat und noch Luft nach oben hat. Deshalb, aber das ist wirklich, also da redet man selbst bei mit First-Round-Talents nicht von diesem Problem, weil das da in dem Bereich noch normal ist. Das thematisiert man bei Marvin Harrison Jr., weil man sich irgendwas suchen muss und das sind Nuancen und an denen zu feilen. Ja, also ja, krass. Wir sind uns, glaube ich, einig. Also, wenn Marvin Harrison an 9 fallen sollte, dann mache ich mir Gedanken. Dann muss es irgendwelche, ja, irgendwelche Probleme aller Draft Day geben, von denen wir alle nichts wissen. Dann muss irgendwas vorgefallen sein. Andernfalls ist das der eine Spieler, von dem man sich sicher sein kann, dass er nicht fallen wird und über den oder an den man nur über einen Uptrade kommt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit würde ich auch unsere Top 10 oder eure Top 10 Big Boards, ich werde meins dann noch nachreichen, würde ich abschließen. Vielen Dank für eure Aufarbeitung. War sehr spannend und es gibt ja doch gewisse Unterschiede. Klar, in den Top 3 war eigentlich relativ klar, dass sich das ähneln wird. Aber gerade so gegen Richtung in die Top 10 hinter, war das schon sehr spannend. Marc, du hast noch 1-2 Honorable Mentions, die du noch gerne dazu sagen würdest. Hau doch mal raus, wen du hast. Ich glaube, die Zuhörenden werden sich schon denken können, wer dabei ist, aber schieß doch mal los.
Ich glaube, dass mittlerweile rausgekommen ist, wer so mein Crush ist und wer so mein, meine Honorable Mention ist. Ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, boah, nimmt man vielleicht einen Cornerback? Da habe ich drei Stück relativ hoch, so Cooper, Dijon, Quinion Mitchell und Terrain Arnold. Finde ich alle recht spannend. Laiatu Latu wäre natürlich eine Option gewesen, aber machen wir uns nichts vor. Der coolste Spieler im Draft, der auf jeden Fall ein Superstar wird und den man nur geil finden kann, ist natürlich Adonai A.D. Mitchell. Ja, A.D. Mitchell von den Texas Longhorns. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich sag's in der ganzen Draft-Coverage irgendwie schon. Ist so ein bisschen mein Crush. Und halt auch ein unfassbarer Fit für Chicago. Ist sogar meine Elf auf meinem Board für Chicago. Also zwei Zahlen, die ich euch mal mitgeben möchte, auch euch beiden und euch da draußen, aufgrund derer für mich A.D. Mitchell ein Spieler ist, der auf jeden Fall eine Erwähnung wert ist. Und zwar einmal sein RAS-Score. Der RAS-Score von A.D. Mitchell liegt bei 9,98. Das ist top, 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 top notch. Wir wissen alle, wie wichtig der RAS-Score für Ryan Poles ist. Und also das sind Bereiche, der liegt im RAS-Score deutlich über Byron Murphy. Der liegt deutlich über Malik Nabers. Ja, also der bewegt sich in einem ganz, ganz eigenen Tier. Dazu, die Fragezeichen kamen immer auf, sein Speed. Er ist auf der 40 eine 4-3-4 gelaufen. Also das ist ein Speed, der seinesgleichen sucht. Und dazu diese Größe mit 6-2, das heißt, er ist genauso gut wie so groß wie Odunze. Kommen wir zum spielerischen Profil. Ich merke, wie passioniert ich werde, wenn ich über A.D. Mitchell rede. A.D. Mitchell ist für mich einer der besten Route Runner dieser Klasse. Denn ich finde, klar, gibt's gerade so im Slot-Bereich ein paar Receiver, die noch besser und smoother und sharper in ihren Routen sind. Aber für mich ist A.D. Mitchell der Spieler, der seine Routen vielleicht sogar am besten von allen Wide Receivern in dieser Klasse verkauft. Weil er läuft diese Routen total natürlich. Also guckt euch das bitte an. Es gibt genug Highlight-Tapes. Das reicht, um den Spieler kennenzulernen. Gerade auch, wenn er in Double-Moves unterwegs ist. Ne? Also die verkauft er besser. Teilweise verkauft er innerhalb von 10, 12 Yards irgendwie drei verschiedene Moves. Dann hat er einen Headfake dabei, dann dreht er seine Schulter und dann hat er irgendwie, also ist alles dabei und das schafft er in einem absolut surrealen Speed zu verkaufen und so zu verkaufen, dass er Cornerbacks damit reihenweise vernascht. Der Speed ist komplett legit. Seine Hände sind unglaublich. Er hat eine richtig, richtig niedrige Drop Percentage. Ich mag sein Adjustment zum Ball, wenn der Ball einmal unterwegs ist und in der Luft ist. Er macht in meinen Augen einfach richtig Spaß mit der Größe. Das ist ein Ex-Receiver, hat absolutes Potenzial, ein Wide Receiver 1 in der NFL zu werden. Natürlich gibt's auch Concerns, sonst wäre er nicht mein Wide Receiver Nummer 4 und meine 11 auf meinem Chicago Bears Big Board. Ich habe ein paar Concerns, weil seine Production letztes Jahr einfach nicht da war oder bisher noch gar nicht am College. Mit 600 und ein paar zerquetschte Yards ist das nicht dieses Elite-Niveau der anderen Wide Receiver. Man muss mal eruieren, woran es liegt, aber ich glaube, das überträgt sich nicht in die NFL. Wenn man noch was suchen will, so ein bisschen sein, er wusste halt auch, dass er ein Superstar ist. Und er wusste, wann der Ball nicht zu ihm kommt und da mangelt es mir noch so ein bisschen an Effort im Blocking oder daran, Plays zu verkaufen, wenn er den Ball nicht kriegt, das oder das Play durchzuziehen. Das sind so seine Mankos. Und da muss er dran arbeiten. Das geht so in der NFL nicht. Aber für mich A.D. Mitchell, ja, was soll ich sagen? Mein Lieblings-Wide-Receiver dieser Klasse.
Sehr schön. Immer wieder schön zu hören, wie viel Feuer und wie viel Passion da bei dir dabei ist, bei A.D. Mitchell. Ich bin da voll bei dir. Es ist ein unfassbares Prospect und ein sehr, sehr geiler Wide Receiver. Das Einzige, was mir so ein bisschen und da noch ein Concern dazu, ansonsten, glaube ich, lässt sich da nichts mehr dazu anfügen. Er ist kein guter Blocker. Also er hat zwar an sich auf Papier die Füße, aber ja, die Blocks setzt dann, ich weiß nicht, ob er es nicht gerne macht oder ob er es einfach nicht kann oder noch nicht kann.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Thema, ja.
Genau, das ist so ein bisschen das Thema, aber das ist auch nichts, was man nicht coachen kann. Ich sag's immer wieder, dementsprechend so ein kleiner Concern noch, aber du hast die positiven Sachen schon rausgestellt und das ist, ja, unfassbar gut.
Ja, vielleicht schon ein kleiner Teaser in Richtung nächste Woche, wen ich auch ziemlich, ziemlich liebe, was auch so ein kleiner Day-2-Guy von mir ist, ist Ricky Purcell. Spannender Spieler, der Vergleich war quasi positionsübergreifend und zwar zu Max Crosby, maßgeblich wegen der Hautfarbe, ist ein weißer Spieler, er ist ein weißer Receiver, sieht man dann auch nicht so häufig, aber der Typ, der redet Trash. Der redet Trash und ist dabei noch ein guter Footballspieler. Auch so ein Spieler, den ich sehr, sehr mag, aber der qualitativ da nicht in die Richtung kommt. Ja, so viel zu dem aktuellen Big Board. Klar, kann man über Cooper DeJean oder über Quinny Mitchell, Terrence Arnold, aber die sind bei mir halt echt rausgefallen, weil ich ganz, ganz stark hoffe, dass die Bears in den Top 10 nicht in Richtung Cornerback gehen, weil ich glaube, das wäre ein Pick trotz der Qualität dieser Spieler, weil sie es eventuell verdient hätten, auf dem Big Board auch genannt zu werden, dass das Need einfach nicht da ist, dass man dafür einen Top 10 Pick investiert.
Ja, total. Deswegen machen wir am Bears-related Big Board, wie gesagt, haben wir auch zu Beginn schon gesagt, wenn es ein allgemeines Big Board wäre, würde das wahrscheinlich nochmal anders aussehen, aber da wir hier Bears-spezifisch unterwegs sind, haben wir das ein bisschen angepasst. Ich wollte noch als Nachtrag eure beiden Top 10 Big Boards nennen, das habe ich jetzt gerade vergessen, so schön abgerundet und dann die Zusammenfassung nicht durchgezogen. Ich fange mal an mit Arne. Auf der 10 hat er Brock Bowers, auf der 9 Jackson Powers-Johnson, auf der 8 Laiatu Latu, auf der 7 Johnny Newton, auf der 6 Dallas Turner, auf der 5 Jared Verse, 4 Byron Murphy, 3B Malik Nabers, 3A Romo Dunze, auf der 2 Joe Ault und auf der 1 Marvin Harrison Jr. Soll ich
das ist so frech, ne? Ja, mach gleich mal, aber das ist so frech von Arne, ne? Ich finde es so unglaublich frech. Ich habe mir richtig einen abgebrochen mit einer Top 10 und der geht da einfach mit einer Top 11 rein. Es ist eine hodenlose Frechheit, ey.
Ja, er hat es, glaube ich, einfach wirklich nicht verballert. Also da gebe ich ihm den Benefit of the doubt. Ich glaube, er hat es einfach vercheckt.
Ja, wenn du willst, mach du ruhig auch direkt meine Top 10.
Gern, okay. Also hier noch die Top 10 von Marc. Auf der 10 auch Brock Bowers, auf der 9 Jared Verse, auf der 8 Olu Fashanu, auf der 7 Jackson Powers-Johnson, auf der 6 Byron Murphy II, auf der 5 Dallas Turner, die 4 Malik Nabers und dann auf dem Treppchen die 3 Romo Dunze, die 2 Joe Ault und die 1 Marvin Harrison Jr. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Stadionsprecher, aber das wär deine Top 10, dein Big Board.
Sehr gut gemacht, sehr gut. Deine Top 10 gibt's hier oder auf X?
Genau, die liefere ich dann noch, also die wird noch nachgeliefert, genau.
Sehr gut.
Dann kannst du vielleicht... Hat uns auch der Christian Lang, Grüße, Zuhörer, gesagt, wir haben vergessen oder vielleicht auch geplant, dürft ihr euch jetzt selber aussuchen, die Mockdrafts nochmal zu posten. Dementsprechend, wir werden jetzt die Big Boards dieses Mal rechtzeitig posten, dass ihr da auch die Namen dazu habt und euch noch gegebenenfalls einlesen könnt, wenn ihr Interesse daran habt. Marc, du hast gerade schon gesagt, nächste Woche geht's um die Day 2 Prospects. Du hast gerade schon angeteasert mit Ricky Purcell. Da werden wir einen genaueren Blick darauf werfen, wen man so am zweiten Tag favorisieren könnte, wen wir da favorisieren. Favorisieren, Punkt. Und wir holen uns da auch einen Gast dazu. Wir sind gerade noch in Abklärung. Wir hoffen, es hat jemand Zeit, auch jemand mit einer gewissen College-Expertise. Lasst euch überraschen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir dann einen Gast dazu bekommen könnten. Ansonsten, wenn sonst nichts ist, Marc, hast du noch was? Ansonsten würde ich langsam in Richtung Abmoderation gehen.
Ja, grundsätzlich an alle Hörer, wir posten sowas nicht, damit ihr nachfragt, ja? Damit ihr weiter fleißig bleibt in der Interaktion mit uns, damit wir weiter da mit euch in Kontakt bleiben, damit der eine oder andere auch nicht faul wird, ja? Das muss man auch einfach mal sagen, man schläfert ja gerne in der Offseason auch mal so ein bisschen ein, man fällt in den Football-Winterschlaf, aber nicht mit Into the Bears Bambusel. Hier gibt es keinen Winterschlaf, ihr müsst euch auch mal, also man kann ja auch, mal ganz ehrlich, wir liefern hier für euch Woche für Woche für Woche, da muss auch mal was zurückkommen, ja? Da muss auch mal die Nachfrage kommen und der Matze muss auch mal erinnert werden, dass der nicht ständig vergisst, alles zu posten. Nein, natürlich. Wir werden das auf jeden Fall noch nachreichen. Vielleicht kannst du das nochmal liefern, wenn du es noch nicht getan hast. I don't know.
Es ist schon gepostet. Also die Mockdrafts sind schon raus. Genau. Ja, ich rede jetzt nur vom Big Board. Das wird dann auch zeitnah rausgehen.
Genau, die Big Boards gehen raus. Wir haben ja quasi heute schon, man muss sagen, wir nehmen heute Dienstagabend auf. Wir haben ja heute diese Thematik beschlossen, wie unser Board wäre, wenn man Trades mit einbezieht und welche Spieler man inklusive Trade wo oder wie ziehen würde. Das war ja schon der erste Punkt. Matze, du hast richtigerweise gesagt, wir gehen nächste Woche an Tag 2. Das heißt, wir thematisieren Prospects, die in der zweiten Runde durch einen etwaigen Pick, den man durch einen Backtrade dazu gewinnen würde, picken könnte. Man greift natürlich dann maßgeblich auch in Runde 3 wieder ins Geschehen ein. Und da gibt es wahrscheinlich einige Prospects zwischen Mitte Runde 2 und Mitte Runde 3, die wir thematisieren würden, von Wide Receivern über Edge Rushern. Da kommen dann auch mal die Safeties ins Spiel vielleicht. Da gibt es natürlich dann in der Range den einen oder anderen, der natürlich bisher komplett außen vor geblieben ist. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Ich glaube, das wird ganz interessant. Ich habe Bock drauf. Und ja, nach der nächsten Folge geht's schon ins Eingemachte. Wir müssen da nochmal effektiv für Werbung machen, denn die Jungs von den Football Broadcastern, die starten in den Draft-Nächten, muss man ja sagen, eine Live-Übertragung, ein Livestream auf Twitch. Und weil wir auch mit unserem guten Freund Rocky immer wieder zusammen was gemacht haben, der da natürlich ein absolut renommiertes Mitglied ist, der da für den Real Football Teil zuständig ist, so ein bisschen. Ja, über den haben wir da so ein bisschen das alles abgeklärt, mit den Jungs haben wir gesprochen und wir werden am Start sein. Wir sind für euch live dabei. Das heißt, vergesst die Live-Coverage auf RTL Plus, vergesst die Live-Coverage auf NFL Network oder wo ihr das in den letzten Jahren sonst verfolgt habt. Grüße gehen raus auch an die Jungs von Cover 2 und Saturday Kickoff. Hier, gerade als Bears-Fans, werden wir natürlich diese Picks nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel und mit einem ganz anderen Volumen thematisieren. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir werden euch nächste Woche nochmal gerne darauf hinweisen. Es kommen immer wieder Posts, damit ihr daran erinnert werdet. Ihr werdet und könnt mit uns gerne die Draftnacht zusammen verbringen. Wir sind auf jeden Fall am Start und wir hoffen, dass ihr einschaltet.
Sehr schön. Ist das auch noch untergebracht? Danke dir, Marc. Livestream wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir hoffen, ihr seid dabei. Ansonsten gibt's, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer das Übliche. Checkt uns auf den Socials ab, gibt uns gerne eine Bewertung auf Spotify, auf Apple, auf Amazon Music und wo der Podcast noch überall verfügbar ist. Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren. Zack, gebt uns auch Bescheid, was eure Big Boards sind. Seht ihr vielleicht noch jemanden, den wir jetzt nicht diskutiert haben? Wen habt ihr so als Draft Crush? Wer ist euer AD Mitchell? gibt uns da gerne Bescheid. Ansonsten, schaut beim German Bears Cave vorbei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber. Bis dahin. Bear down.
Bear down.
What was up your sleeve? Did you use it? Or
I don't know. What's up yours?